Stellen Sie sich eine Welt vor, in der 11 Sprachen durch die Korridore eines einzigen Palastes hallen, wo deutsche Walzer mit ungarischen Chadas verschmelzen und wo die Donau wie eine silberne Lebensader durch ein Reich fließt, das sich von den Alpengipfeln bis zu den Ebenen Galiziens erstreckt. Dies war die außergewöhnliche Realität der österreichisch-ungarischen Monarchie. Ein faszinierendes Experiment in der Kunst des Regierens über Völker, das über 6 Jahrhunderte das Gesicht Europas prägte. Denken Sie an ein riesiges, schimmerndes Mosaik, dessen Steinchen nicht aus Marmor oder Gold bestehen, sondern aus lebendigen Kulturen. Deutsche und Ungarn, Tschechen und Polen, Kroaten und Italiener, Juden und Roma, alle vereint unter der goldenen Krone der Habsburger. Über 50 Millionen Menschen nannten dieses Reich ihre Heimat und ihre Stimmen bildeten eine Symphonie der Vielfalt, die in den großen Städten wie Wien, Budapest und Prag widerhallte. Die Geschichte der Donaumonarchie ist wie ein episches Drama, das Triumph und Tragödie, Glanz und Niedergang in einem einzigen atemberaubenden Akt vereint. Es ist die Erzählung von bescheidenen Anfängen in den Alpentälern, die zu einem Weltreich anwuchsen, das zeitweise von Mexiko bis zu den Grenzen des Osmanischen Reiches reichte. Es ist die Geschichte von Schlachten, die das Schicksal des Abendlandes entschieden, von kulturellen Blütezeiten, die unsterbliche Kunstwerke hervorbrachten, und von politischen Visionen, die ihrer Zeit weit voraus waren. Warum sollte uns heute in unserem vereinten Europa diese längst vergangene Welt noch bewegen? Die Antwort liegt nicht nur in den prächtigen Palästen und unsterblichen Melodien, die sie hinterlassen hat, sondern in den zeitlosen Lehren über die Möglichkeiten und Grenzen des Zusammenlebens verschiedener Völker unter einem gemeinsamen Dach. Kapitel 1: Die Anfänge der Dynastie. Aufstieg im Mittelalter, 13. bis 15. Jahrhundert. Die Geschichte der Habsburger begann nicht mit Fanfaren oder großartigen Zeremonien, sondern in den bescheidenen Mauern einer Burg, die heute nur noch als Ruine in den sanften Hügeln des Aargaus steht. Stellen Sie sich das mittelalterliche Europa des 13. Jahrhunderts vor. Eine Welt ohne feste Grenzen, wo ehrgeizige Adelsfamilien um jeden Zipfel Land kämpften und wo ein kluger Heiratsbund den Unterschied zwischen Ruhm und Vergessenheit bedeuten konnte. In dieser rauen Zeit machte eine Familie namens Habsburg ihre ersten vorsichtigen Schritte auf der Bühne der Weltgeschichte. Der Name selbst verrät ihre bescheidenen Anfänge. Habsburg bedeutet Habichtsburg, benannt nach der Stammburg am Wölpelsberg, wo um 2020 ein gewisser Ratsbord seinen Sitz errichtete. Jahrhundertelang blieben die Habsburger regionale Machthaber, Grafen und Herzöge, die geschickt genug waren, um zu überleben, aber nicht bedeutsam genug, um in den großen Chroniken der Zeit erwähnt zu werden. Doch das Schicksal hatte größere Pläne für diese Familie, die eine fast mystische Fähigkeit entwickelte, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Der entscheidende Wendepunkt kam im Jahr 12.273, als Rudolf von Habsburg eine Wahl gewann, die niemand erwartet hatte. Das Heilige Römische Reich brauchte einen neuen Kaiser und die mächtigen Kurfürsten suchten nach einem Kandidaten, der stark genug war, um zu regieren, aber schwach genug, um kontrolliert zu werden. Sie wählten diesen relativ unbekannten Grafen aus der Schweiz, eine Entscheidung, die sie später bitter bereuen sollten. Rudolf war weitaus klüger und ehrgeiziger, als seine Wähler geahnt hatten. Stellen Sie sich die Überraschung vor, als dieser Emporkömmlinge aus den Alpen begann, das Reich mit eiserner Hand zu regieren. Rudolf erkannte sofort, dass wahre Macht nicht in einem gewählten Titel lag, sondern in erblichem Landbesitz. Er richtete seine Aufmerksamkeit auf die reichen Herzogtümer Österreich und Steiermark, die nach dem Tod des letzten Babenberger Herzogs herrenlos geworden waren. In einer brillanten politischen Manöver besiegte er König Ottokar II. von Böhmen in der Schlacht auf dem Marchfeld im Jahr 1278, ein Sieg, der den Grundstein für ein Weltreich legte. Diese Schlacht war mehr als nur ein militärischer Triumph. Sie war der Geburtsmoment der habsburgischen Hausmacht in Österreich. Rudolf belehnte seine Söhne Albrecht und Rudolf mit den eroberten Ländern und begründete damit eine Tradition, die über 640 Jahre Bestand haben sollte. Die Donau wurde zu ihrem Lebensstrom, Wien zu ihrer Residenz und die österreichischen Länder zu dem festen Fundament, von dem aus sie später ein Weltreich errichten würden. Was die frühen Habsburger von anderen Adelsfamilien unterschied, war ihre außergewöhnliche Fähigkeit zur dynastischen Politik. Wo andere Herrscher auf das Schwert setzten, vertrauten die Habsburger auf den Traualtar. Bellagerant Ali, tu Felix Austria-Nube. Kriege mögen andere führen, du glückliches Österreich heirate, wurde zu ihrem inoffiziellen Motto. Durch geschickte Heiratspolitik erweiterten sie stetig ihre Macht, sammelten Titel und Länder wie andere Edelsteine sammeln. Der Aufstieg war nicht ohne Rückschläge. Kriege, Aufstände und politische Intrigen bedrohten immer wieder ihre Position. Doch die Habsburger entwickelten eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit, eine Fähigkeit, Niederlagen in Siege zu verwandeln und aus jeder Krise gestärkt hervorzugehen. Diese Eigenschaften sollten sie durch die Jahrhunderte tragen und schließlich zu einer der mächtigsten Dynastien Europas machen. Kapitel 2: Der Weg zur Weltmacht. Europäische Hegemonie. 15. bis 16. Jahrhundert. Stellen Sie sich eine Landkarte vor, die sich wie durch Zauberhand immer weiter ausdehnt. Rote Linien, die neue Grenzen markieren, goldene Kronen, die sich über immer mehr Territorien erheben, und Wappen, die sich über Kontinente erstrecken. Dies war die atemberaubende Realität des habsburgischen Aufstiegs im 15. und 16. Jahrhundert, als eine Familie aus den bescheidenen Alpentälern zu Herren über ein Reich wurde, in dem die Sonne niemals unterging. Der Grundstein für diese unglaubliche Expansion war eine Hochzeit, die das Gesicht Europas für Jahrhunderte prägen sollte. Im Jahr 1477 heiratete Maximilian von Habsburg, später Kaiser Maximilian I., Maria von Burgund. Eine Verbindung, die nicht nur zwei Menschen, sondern zwei Welten vereinte. Mit einem einzigen Ja am Altar fielen die reichen burgundischen Niederlande, Flandern und die Freigrafschaft Burgund an die Habsburger. Stellen Sie sich die Macht vor, die plötzlich in den Händen dieser Familie lag. Die blühenden Handelsstädte Flanderns, die Goldströme aus den niederländischen Häfen und die strategisch wichtigsten Gebiete zwischen Frankreich und dem Reich. Doch dies war erst der Anfang eines dynastischen Meisterwerks. Maximilian, den die Geschichte den letzten Ritter nennen würde, verstand die Kunst der Heiratspolitik wie kein anderer. Seine Kinder und Enkel wurden zu lebenden Schachfiguren auf dem Brett der europäischen Politik. Der geniale Schachzug kam mit der Doppelhochzeit von 1515. Maximilians Enkel Ferdinand heiratete Anna von Ungarn und Böhmen, während ihre Bruder Ludwig die habsburgische Prinzessin Maria ehelichte. Diese Verbindungen sollten sich als prophetisch erweisen. Das Schicksal griff dramatisch ein, als der junge König Ludwig II. Von Ungarn 1526 in der Schlacht von Mohács gegen die Osmanen fiel. Mit seinem Tod erloschen gleich zwei Königsdynastien und die Kronen von Ungarn und Böhmen fielen, gemäß den Erbverträgen an Ferdinand von Habsburg. Stellen Sie sich diesen Moment vor. Ein Habsburg, der morgens als Erzherzog von Österreich erwachte, war am Abend König von drei Ländern und Herr über Millionen von Menschen verschiedenster Völker und Bekenntnisse. Währenddessen stand sein Bruder Karl bereits an der Spitze eines noch gewaltigeren Reiches. Als Karl der V. vereinte er Titel und Territorien, die selbst für mittelalterliche Verhältnisse unvorstellbar waren. Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, König von Spanien, Herr über die burgundischen Niederlande und durch die spanischen Eroberungen souverän über weite Teile der neuen Welt, von seinem Palast in Toledo bis zu den Silberminen von Potosi, von den Gewürzinseln der Molukken bis zu den Goldschätzen Mexikos, erstreckte sich sein Reich über 4 Kontinente. Die Herausforderungen dieser globalen Herrschaft waren gewaltig. Karl kämpfte gleichzeitig gegen die Osmanen im Osten, gegen Frankreich im Westen, gegen die Barbaresken im Mittelmeer und gegen die protestantische Reformation im eigenen Reich. Seine Soldaten marschierten gleichzeitig durch die Steppen Ungarns und die Dschungel Amerikas. Seine Flotten kreuzten sowohl in der Nordsee als auch im Pazifik. Doch diese Größe barg auch den Keim ihres eigenen Niedergangs. Ein Reich, das so ausgedehnt war, dass kein Mensch es vollständig überblicken konnte, erwies sich als unmöglich zu regieren. Karls Abdankung? 1556 war nicht nur der Rückzug eines erschöpften Herrschers, sondern das Eingeständnis, dass die Welt zu groß geworden war für einen einzigen Herrscher. Die Teilung seiner Besitzungen zwischen seinem Sohn Philipp II. Von Spanien und seinem Bruder Ferdinand in Innst markierte das Ende des Traums von einer universalen Monarchie, legte aber das Fundament für 2 mächtige Habsburgerlinien. Kapitel 3: Die Türkenkriege, Bollwerk des Christentums, 16. bis 17. Jahrhundert. Stellen Sie sich den Donner von Kanonenkugeln vor, der durch die Morgenstille hallt, während Zehntausende von Kriegern in glänzenden Rüstungen und flatternden Bannern aufeinanderprallen. Stellen Sie sich die Angst in den Augen der Wiener Bürger vor, die von ihren Stadtmauern aus die schier endlosen Heerlager der Osmanen erblicken, deren Zelte wie ein buntes Meer bis zum Horizont reichen. Dies war die dramatische Realität der Türkenkriege, jener epochalen Konflikte, die über 3 Jahrhunderte das Schicksal Europas entschieden und die Habsburger Monarchie zum Bollwerk der Christenheit gegen den expandierenden Islam machten. Die Bedrohung aus dem Osten war nicht abstrakt oder fern, sie war greifbar, unmittelbar und tödlich. Seit der Eroberung Konstantinopels 1453 rollte die osmanische Kriegsmaschine unaufhaltsam westwärts. Serbien, Bulgarien, große Teile Ungarns, alle fielen unter die Herrschaft des Sultans. Die osmanischen Armeen waren nicht nur zahlreich, sie waren auch modern ausgerüstet, diszipliniert und von einem missionarischen Eifer beseelt, der sie zu furchtlosen Kriegern machte. Ihre Janitscharenkorps galten als die beste Infanterie der Welt. Ihre Artillerie konnte die stärksten Festungen dem Erdboden gleichmachen. Der erste große Schock kam 1529, als Sultan Süleyman der Prächtige mit einer Armee von über 100.000 Mann vor Wien erschien. Stellen Sie sich vor, wie die Nachricht von seinem herannahen Europa in Schrecken versetzte. Der Sultan stand vor den Toren der Kaiserstadt. Die Belagerung dauerte nur wenige Wochen, aber sie veränderte das Bewusstsein einer ganzen Epoche. Wien wurde zum Symbol des christlichen Widerstands, seine Verteidiger zu Helden des Abendlandes. Als die Osmanen schließlich abzogen, lag es nicht an der Überlegenheit der Verteidiger, sondern am frühen Wintereinbruch und den überlangen Versorgungslinien. Doch die Gefahr war keineswegs gebannt. Generation um Generation habsburgischer Herrscher musste mit der ständigen Bedrohung aus dem Südosten leben. Die Grenze zwischen den beiden Welten, der christlichen und der islamischen, verlief mitten durch Ungarn und verwandelte das Land in ein permanentes Schlachtfeld. Festungen wechselten den Besitzer wie Spielkarten. Ganze Landstriche verödeten unter den ständigen Kriegszügen und Hunderttausende von Menschen flohen vor den verwüstenden Heeren. Die wahre Wende kam erst mit der zweiten Belagerung Wiens 1683. Großwesir Kara Mustafa Pascha führte die gewaltigste osmanische Armee aller Zeiten gegen die Kaiserstadt, fast 200.000 Mann stark ausgerüstet, mit modernster Belagerungsartillerie, und entschlossen, endgültig ins Herz Europas vorzustoßen. 2 Monate lang umschlossen die osmanischen Truppen die Stadt, gruben Tunnels unter die Mauern und beschossen sie Tag und Nacht. Die Lage schien aussichtslos. Dann geschah das Wunder vom Kahlenberg. Am 12. September 1683 erschien ein christliches Entsatzheer unter der Führung des polnischen Königs Jan Sobieski am Horizont. Was folgte, war eine der entscheidendsten Schlachten der Weltgeschichte. Stellen Sie sich vor, wie 65.000 christliche Krieger, Polen, Deutsche, Österreicher, in einer gewaltigen Kavallerieattacke auf das osmanische Lager zu ritten. Der Angriff war so überraschend und wuchtig, dass die osmanische Armee in völlige Auflösung geriet. Diese Schlacht markierte den Wendepunkt. Von nun an waren es die Habsburger, die vordrangen. Unter Prinz Eugen von Savoyen eroberten sie systematisch das gesamte ungarische Königreich zurück. Die Schlachten von Zenta, die Belagerung von Belgrad, der Friede von Passarowitz. Alle markierten Etappen des habsburgischen Triumphes. Aus Verteidigern waren Eroberer geworden, aus dem bedrängten Bollwerk eine expandierende Großmacht. Kapitel 4: Barock und Absolutismus, Glanz der Monarchie, 17. bis 18. Jahrhundert. Stellen Sie sich vor, Sie wandeln durch die prächtigen Galerien von Schloss Schönbrunn, wo goldene Rahmenporträts längst verstorbener Kaiser umschließen und wo jeder Kronleuchter das Licht von 1000 Kerzen bricht. Die Luft ist erfüllt vom Duft kostbarer Parfüms und dem leisen Rascheln seidener Gewänder, während höfische Damen in wallenden Roben durch Säle schreiten, deren Decken mit Fresken geschmückt sind, die die Triumphe der Dynastie verherrlichen. Dies war die glanzvolle Welt des habsburgischen Barock. Eine Epoche, in der Macht sich in Marmor und Gold materialisierte und in der die Kunst zur Sprache der Herrschaft wurde. Nach den Siegen über die Osmanen erlebte die Habsburger Monarchie eine Zeit beispiellosen Glanzes und kultureller Blüte. Kaiser Leopold I., ein leidenschaftlicher Musikliebhaber und Komponist, verwandelte Wien in eine Bühne für die absolutistische Inszenierung kaiserlicher Macht. Seine Herrschaft war geprägt von einer völlig neuen Vorstellung davon, was ein Kaiser sein sollte. Nicht mehr der mittelalterliche Krieger, sondern der gottgleiche Souverän, dessen Macht sich in jedem Detail des höfischen Lebens widerspiegelte. Der Wiener Hof wurde zu einem riesigen Theater, in dem jede Geste, jede Zeremonie und jedes Fest einer durchdachten Choreografie folgte. Denken Sie an die berühmten habsburgischen Hoffeste, bei denen Hunderte von Adeligen in kostbaren Gewändern erschienen, um dem Kaiser zu huldigen. Diese Veranstaltungen waren mehr als nur gesellschaftliche Ereignisse. Sie waren politische Demonstrationen, die die Hierarchie des Reiches sichtbar machten und die Untertanen daran erinnerten, wer das Zentrum der Macht war. Die barocke Kunst wurde zum perfekten Ausdrucksmittel dieser neuen Herrschaftsauffassung. Überall entstanden monumentale Bauten, die die Größe der Dynastie verkündeten. Johann Bernhard Fischer von Erlach erschuf mit der Karlskirche ein Meisterwerk, das römische Grandezza mit österreichischer Frömmigkeit verband. Schloss Schönbrunn wuchs zu einem Versailles an der Donau heran, dessen Pracht selbst ausländische Diplomaten ins Staunen versetzte. Stellen Sie sich vor, wie diese Paläste auf Besucher wirkten. Sie sollten überwältigen, einschüchtern und die unermessliche Macht des Kaisers demonstrieren. Doch dieser Glanz kostete enormes Geld. Die ständigen Kriege gegen Frankreich im Westen, gegen die Osmanen im Osten, gegen aufständische Ungarn verschlangen und summen. Gleichzeitig erforderte der prunkvolle Hofstaat immer neue Mittel. Die Habsburger entwickelten ein komplexes System der Finanzierung, das auf Krediten italienischer und niederländischer Bankiers beruhte. Die Länder der Monarchie wurden systematisch besteuert, um den imperialen Glanz zu finanzieren. Diese Zeit brachte auch eine Revolution in der Verwaltung mit sich. Unter Leopold I. und seinen Nachfolgern entstand eine straforganisierte Bürokratie, die das Reich von Wien ausregierte. Deutsche wurde zur Amtssprache, eine einheitliche Rechtsprechung etabliert und ein Netz von Beamten überzog die Länder der Monarchie. Diese Zentralisierung war nicht nur eine administrative Neuerung, sie war ein politisches Programm, das darauf abzielte, aus dem lockeren Gefüge mittelalterlicher Herrschaftsgebiete einen modernen Staat zu formen. Die Gesellschaft selbst durchlief eine tiefgreifende Transformation. Der alte Kriegeradel wurde zu einem Hofadel, dessen Macht nicht mehr auf eigenen Burgen, sondern auf der Gunst des Kaisers beruhte. Stellen Sie sich vor, wie sich stolze ungarische Magnaten oder böhmische Herren in Wiener Salons versammelten, wo sie Französisch sprachen und italienische Oper hörten. Eine kulturelle Revolution, die das Reich für immer veränderte. Diese Epoche hinterließ ein ambivalentes Erbe. Einerseits entstanden Kunstwerke von zeitloser Schönheit und ein Verwaltungssystem, das Jahrhunderte überdauern sollte. Andererseits wurden die Grundlagen für nationale Spannungen gelegt, die das Reich später zerreißen würden. Der barocke Absolutismus schuf Einheit durch Unterwerfung, ein Modell, das seine eigenen Grenzen in sich trug. Kapitel 5: Die große Reform, Modernisierung des Reiches. 1440 bis 1780. Stellen Sie sich eine junge Frau vor, die an einem winterlichen Morgen des Jahres 1440 erwacht und erfährt, dass sie über Nacht zur Herrscherin über 20 Millionen Menschen geworden ist. Ihre Krone ist umstritten, ihre Truppen unvorbereitet, ihre Staatskasse leer und halb Europa steht bereit, ihr Reich unter sich aufzuteilen. Dies war die dramatische Situation, in der sich Maria Theresia befand, als sie im Alter von nur 23 Jahren den Thron bestieg und eine der bedeutendsten Herrscherinnen der Geschichte werden sollte. Die Herausforderung war gewaltig. König Friedrich der Große von Preußen war bereits in das reiche Schlesien eingefallen. Frankreich mobilisierte seine Armeen und Bayern erhob Anspruch auf die Kaiserkrone. Die pragmatische Sanktion, jenes Gesetz, das Maria Theresia die Nachfolge sichern sollte, erwies sich als wertlos, wenn die Macht fehlte, es durchzusetzen. Doch die junge Erzherzogin zeigte eine Entschlossenheit, die ihre Feinde völlig unterschätzt hatten. Stellen Sie sich vor, wie sie vor dem ungarischen Reichstag in Pressburg erschien, ihren Säugling auf dem Arm, und die stolzen Magnaten mit ihrer Leidenschaft und ihrem Mut so begeisterte, dass sie spontan ihre Säbel zogen und Moriamur pro regi nostro Maria Theresia riefen. Wir sterben für unseren König Maria Theresia. Die folgenden Jahre waren geprägt von einem erbitterten Kampf ums Überleben. Der österreichische Erbfolgekrieg tobte 8 Jahre lang und kostete Hunderttausende das Leben. Schlesien war verloren, aber das Reich blieb bestehen. Aus dieser existenziellen Krise zog Maria Theresia eine radikale Schlussfolgerung. Das alte System hatte versagt. Eine grundlegende Reform war unumgänglich. Was folgte, war die größte Modernisierungswelle in der Geschichte der Habsburger Monarchie. Denken Sie an eine Frau, die gleichzeitig Mutter von 16 Kindern und Reformerin eines Weltreiches war. Maria Theresia revolutionierte die Verwaltung von Grund auf. Sie schuf neue Ministerien, führte eine einheitliche Besteuerung ein und baute ein modernes Heer auf. Die alte ständische Ordnung, in der jedes Land seine eigenen Privilegien verteidigte, wurde durch eine zentrale Bürokratie ersetzt, die direkt der Krone unterstand. Stellen Sie sich die Aufregung vor, als zum ersten Mal in der Geschichte auch der Adel Steuern zahlen musste. Eine Revolution, die ohne Blutvergießen durchgesetzt wurde. Die Bildungsreform war vielleicht ihr wichtigstes Vermächtnis. Maria Theresia führte die allgemeine Schulpflicht ein. Ein revolutionärer Schritt in einer Zeit, in der Bildung ein Privileg der Oberschicht war. In jedem Dorf sollte eine Schule stehen. Jedes Kind sollte lesen und schreiben lernen. Diese Vision verwandelte die Monarchie innerhalb einer Generation von einem rückständigen Agrarreich in einen modernen Staat mit einer gebildeten Bevölkerung. Gleichzeitig modernisierte sie das Rechtswesen. Die berüchtigte Folter wurde abgeschafft, ein einheitliches Strafrecht eingeführt und die Rechte der Untertanen gestärkt. Die Constitutio Criminalis Theresiana von 1768 war ein Meilenstein der Rechtsentwicklung, der weit über die Grenzen der Monarchie hinaus Beachtung fand. Stellen Sie sich vor, wie revolutionär es war, als eine Kaiserin verkündete, dass alle Menschen, unabhängig von ihrem Stand, vor dem Gesetz gleich seien. Die wirtschaftlichen Reformen waren ebenso weitreichend. Maria Theresia förderte Handel und Gewerbe, gründete Manufakturen und verbesserte das Verkehrswesen. Die Donau wurde schiffbar gemacht, neue Straßen gebaut und der Handel mit dem Orient wiederbelebt. Wien verwandelte sich von einer barocken Residenzstadt in eine moderne Handelsmetropole, die Reichtum aus allen Teilen der Monarchie anzog. Doch Maria Theresia war nicht nur Reformerin, sondern auch Mutter Europas. Ihre Heiratspolitik war ebenso geschickt wie die ihrer Vorgänger. Ihre Töchter wurden zu Königinnen von Frankreich, Neapel und anderen europäischen Mächten. Marie Antoinette, die spätere Königin von Frankreich, war nur eine von vielen, die das habsburgische Erbe in die Welt trugen. Als Maria Theresia 1780 starb, hinterließ sie ein völlig verwandeltes Reich. Aus dem mittelalterlichen Ständestaat war ein moderner Beamtenstaat geworden, aus dem barocken Prunkreich eine aufgeklärte Monarchie. Ihre 40-jährige Herrschaft hatte das Fundament gelegt für alles, was folgen sollte. Kapitel 6: Aufgeklärte Herrschaft, radikale Veränderungen 1780 bis 1990. Stellen Sie sich einen Kaiser vor, der seine Krone wie eine schwere Bürde trägt und der davon überzeugt ist, dass wahre Herrschaft im Dienst am Volk besteht. Einen Monarchen, der seine Paläste verlässt, um inkognito durch die Straßen zu wandeln und mit Bauern und Handwerkern zu sprechen. Einen Herrscher, der bereit ist, Jahrhunderte alte Traditionen zu zerschlagen, wenn sie dem Fortschritt im Wege stehen. Dies war Josef II., der Sohn Maria Theresias, dessen 10-jährige Alleinherrschaft die Monarchie in ihren Grundfesten erschütterte und sie an den Rand einer Revolution brachte. Josef war ein Kind der Aufklärung, durchdrungen von den Ideen Voltaires und der französischen Philosophen, während seine Mutter ihre Reformen behutsam und schrittweise durchgeführt hatte, war er ein Mann der radikalen Taten. Denken Sie an einen Herrscher, der glaubte, das Glück seiner Untertanen erzwingen zu können. Ein aufgeklärter Despot im wahrsten Sinne des Wortes, der das Beste für seine Völker wollte, aber nicht bereit war, sie nach ihrer Meinung zu fragen. Die erste und vielleicht revolutionärste seiner Reformen war das Toleranzpatent von 1781. Stellen Sie sich die Schockwellen vor, die durch eine Gesellschaft liefen, in der die katholische Kirche seit Jahrhunderten das alleinige Sagen hatte. Plötzlich durften Protestanten und Orthodoxe ihre Religion frei ausüben, eigene Schulen gründen und sogar öffentliche Ämter bekleiden. Für die Juden, die jahrhundertelang in Ghettos eingepfercht waren, öffneten sich neue Welten. Sie durften Handel treiben, Universitäten besuchen und sich in den Städten niederlassen. Wien verwandelte sich innerhalb weniger Jahre von einer rein katholischen Stadt in eine multikonfessionelle Metropole. Doch Josef ging noch weiter. Er hob die Leibeigenschaft auf, jenen mittelalterlichen Zustand, der Millionen von Bauern an die Scholle band und sie zu rechtlosen Objekten ihrer Herren machte. Stellen Sie sich vor, wie es war, wenn ein Bauer, der sein ganzes Leben lang als Eigentum eines Grundherrn gegolten hatte, plötzlich erfuhr, dass er frei sei, zu gehen, wohin er wollte, zu heiraten, wen er liebte und seine Kinder selbst zu erziehen. Diese Reform erschütterte die Grundlagen der ständischen Gesellschaft und machte Joseph zu einem Helden der einfachen Leute, aber auch zu einem erbitterten Feind des Adels. Die Kirchenreformen waren ebenso dramatisch. Joseph löste über 700 Klöster auf, Institutionen, die seit dem Mittelalter bestanden und riesige Ländereien besaßen. Das beschlagnahmte Vermögen verwendete er für Schulen und Krankenhäuser. Stellen Sie sich den Aufschrei vor, als jahrhundertealte Traditionen mit einem Federstrich beendet wurden. Die kontemplativen Orden, die sich dem Gebet und der Meditation widmeten, galten dem Kaiser als nutzlos. Nur solche Klöster durften bestehen bleiben, die sich der Krankenpflege oder der Erziehung widmeten. Selbst vor der heiligsten aller Traditionen machte Joseph nicht Halt. Er reformierte die Liturgie. Messen sollten in der Volkssprache gehalten werden, nicht mehr in Lateinisch. Die barocke Pracht der Gottesdienste wurde als Verschwendung gebrandmarkt. Sogar die Art, wie die Toten bestattet wurden, änderte er. Aus hygienischen Gründen verbot er teure Särge und ordnete wiederverwendbare Klappbottiche an. Diese Reform war so unpopulär, dass er sie nach wenigen Monaten zurücknehmen musste. Die Verwaltungsreform war ebenso radikal. Joseph machte Deutsch zur einzigen Amtssprache in der gesamten Monarchie, von Galizien bis Venetien, von Böhmen bis Siebenbürgen. Diese Maßnahme sollte die Verwaltung vereinfachen und die Einheit des Reiches stärken. Aber sie löste erbitterte Proteste aus. Die Ungarn sahen ihre Verfassung bedroht, die Niederländer ihre Privilegien. Überall entstanden Widerstandsbewegungen gegen den deutschen Kaiser. Josephs Reformeifer kannte keine Grenzen. Er führte ein neues Steuersystem ein, das alle Untertanen gleichmäßig belastete, reorganisierte das Gerichtswesen und gründete das Allgemeine Krankenhaus in Wien, damals das modernste Spital der Welt. Doch seine Ungeduld wurde ihm zum Verhängnis. Die Reformen kamen zu schnell und zu radikal. Als er 1790 nach nur 10-jähriger Herrschaft starb, stand das Reich am Rande des Bürgerkriegs. Sein Nachfolger Leopold II. Musste viele Reformen wieder rückgängig machen, um die Monarchie zu retten. Kapitel 7: Napoleonische Herausforderung. Ende einer Ära. Seiten 392 bis 135. Stellen Sie sich Europa als ein riesiges Schachbrett vor, auf dem plötzlich alle Regeln außer Kraft gesetzt werden. Die ehrwürdigen Könige und Kaiser, die seit Jahrhunderten nach den Gesetzen der Diplomatie gespielt hatten, sahen sich einem Gegner gegenüber, der das Brett umwarf und völlig neue Spielregeln einführte. Dieser Gegner war Napoleon Bonaparte, und sein Erscheinen markierte das Ende einer tausendjährigen Ordnung. Für die Habsburger bedeutete diese Epoche nicht nur militärische Niederlagen und territoriale Verluste, sie bedeutete die schmerzhafte Erkenntnis, dass die Welt sich grundlegend verändert hatte. Die Französische Revolution hatte bereits die Fundamente der europäischen Ordnung erschüttert. Als die Nachricht von der Hinrichtung König Ludwig XVI. Wien erreichte, durchlief die habsburgischen Paläste ein Schauder des Entsetzens. Marie Antoinette, die guillotinierte Königin von Frankreich, war schließlich die Tochter Maria Theresias gewesen, eine Habsburgerin. Kaiser Franz II. Erkannte sofort, dass diese Revolution nicht nur eine französische Angelegenheit war, sondern eine existenzielle Bedrohung für alle europäischen Monarchien. Die Ideen von Gleichheit und Volkssouveränität waren wie ein Lauffeuer, das sich über ganz Europa ausbreiten konnte. Doch was als Kreuzzug gegen die revolutionären Ideen begonnen hatte, verwandelte sich bald in einen Überlebenskampf gegen einen militärischen Genius. Napoleon war nicht nur ein General, er war ein Phänomen, das die Art der Kriegsführung revolutionierte. Seine Armeen bewegten sich mit einer Geschwindigkeit, die seine Gegner verwirrte, seine Strategie war unberechenbar und seine Soldaten kämpften mit einer Leidenschaft, die den disziplinierten, aber uninspirierten habsburgischen Truppen fremd war. Denken Sie an die Schockwellen, die durch Wien liefen, als die Nachricht von der Schlacht von Austerlitz eintraf, dem Dreikaiserschlacht, in der Napoleon die vereinten Armeen Österreichs und Russlands vernichtend schlug. Die Demütigungen häuften sich. Nach jeder Niederlage musste Kaiser Franz II. Demütigende Friedensverträge unterzeichnen, Territorien abtreten und Kriegsentschädigungen zahlen. Venetien, Tirol, Salzburg, althabsburgische Länder fielen an Frankreich oder dessen Verbündete. Stellen Sie sich vor, wie es für einen Herrscher war, der sich als Erbe Karls des Großen verstand, mit anzusehen, wie sein Reich Stück für Stück zerbröckelte. Der vielleicht bitterste Moment kam 1806, als Napoleon Franz II. Es zwang, die Krone des Heiligen Römischen Reiches niederzulegen. Diese Krone hatten die Habsburger fast ununterbrochen seit 1438 getragen. Sie war das Symbol ihrer universalen Herrschaft, der Beweis ihrer Legitimität als Nachfolger der römischen Kaiser. Mit ihrer Niederlegung endete nicht nur ein Titel, sondern eine Weltanschauung. Das Reich, das sich als Erbe des antiken Rom verstanden hatte, hörte auf zu existieren. Franz II. Wurde zu Franz dem I. von Österreich, ein Abstieg, der symbolischer nicht hätte sein können. Doch die Habsburger bewiesen auch in dieser dunkelsten Stunde ihre legendäre Zähigkeit. Clemens von Metternich, der geniale Diplomat, erkannte, dass Österreich Napoleon nicht durch Gewalt, sondern durch Geschicklichkeit besiegen musste. Die Heirat zwischen Napoleon und Erzherzogin Marie-Louise im Jahr 1810 war ein Meisterstück der Diplomatie. Ein scheinbarer Triumph für den französischen Kaiser, in Wirklichkeit aber ein Schachzug, der Österreich Zeit und Manövrierraum verschaffte. Der Wendepunkt kam mit Napoleons katastrophalem Russlandfeldzug 1812. Als die Nachricht von der Vernichtung der Grande Armee in den russischen Weiten Wien erreichte, erkannte Metternich sofort, dass die Stunde der Vergeltung geschlagen hatte. In der Völkerschlacht bei Leipzig 1813 kämpften österreichische Truppen wieder gegen ihren Erzfeind. Und diesmal standen sie auf der Siegerseite. Der Wiener Kongress 1814-15 war schließlich Österreichs Triumph. Metternich, der Kutscher Europas, dirigierte die Neuordnung des Kontinents und sorgte dafür, dass die Habsburger Monarchie nicht nur überlebte, sondern gestärkt aus der Krise hervorging. Zwar war das Heilige Römische Reich für immer verloren, aber Österreich hatte sich als eigenständige Großmacht etabliert. Die napoleonische Herausforderung hatte die alte Ordnung zerstört, aber gleichzeitig den Weg für eine neue, moderne Habsburger Monarchie geebnet. Kapitel 8 – Europäische Neuordnung. Der Wiener Kongress 1815. Stellen Sie sich Wien im Winter 1814 vor. Eine Stadt, die plötzlich zum Mittelpunkt der Welt geworden ist. In den prächtigen Salons der Hofburg und in den eleganten Palais des Adels versammeln sich die mächtigsten Männer Europas, um nach einem Vierteljahrhundert der Kriege und Revolutionen eine neue Ordnung zu schaffen. Kaiser und Könige, Fürsten und Minister, Diplomaten und Spione, alle sind sie gekommen, um über das Schicksal von Millionen Menschen zu entscheiden. Dies war der Wiener Kongress, jenes glanzvolle und zugleich folgenreiche Ereignis, das nicht nur die politische Landkarte Europas neu zeichnete, sondern auch das goldene Zeitalter der habsburgischen Diplomatie einläutete. Die Aufgabe war gewaltig. Napoleon war besiegt. Aber was sollte an die Stelle seines Reiches treten? Europa lag in Trümmern. Alte Dynastien waren vertrieben, Grenzen verwischt, Völker entwurzelt. Denken Sie an die Herausforderung, vor der die Kongressteilnehmer standen. Sie mussten ein Gleichgewicht finden zwischen den Ansprüchen der Siegermächte, den Rechten der vertriebenen Herrscher und den erwachenden nationalen Gefühlen der Völker. Es war, als müssten sie ein zerbrochenes Mosaik wieder zusammensetzen, bei dem viele Steine verloren gegangen waren und neue hinzugekommen waren. Im Zentrum dieser diplomatischen Revolution stand Clemens von Metternich, der österreichische Außenminister. dessen Name untrennbar mit dieser Epoche verbunden ist. Metternich war ein Meister der Diplomatie alter Schule. Elegant, gebildet, zynisch und von einer fast hypnotischen Überzeugungskraft. Stellen Sie sich vor, wie er durch die Säle der Hofburg wandelte. Ein Wort hier, eine Andeutung dort, immer darauf bedacht, die Interessen seiner Monarchie zu wahren, ohne die anderen Mächte vor den Kopf zu stoßen. Seine Philosophie war einfach. Stabilität war wichtiger als Gerechtigkeit, Ordnung wichtiger als Fortschritt. Der Kongress war nicht nur eine politische Veranstaltung, er war ein gesellschaftliches Ereignis von unerhörtem Glanz. Während die Diplomaten über Grenzen verhandelten, tanzten ihre Frauen auf den berühmten Wiener Bällen, lauschten Konzerten von Beethoven und bewunderten die Aufführungen am Burgtheater. Der Kongress tanzt, aber er kommt nicht voran, spottete ein zeitgenössischer Beobachter. Doch hinter dieser glänzenden Fassade wurde harte Arbeit geleistet. In unzähligen Sitzungen, geheimen Treffen und diplomatischen Dinners wurde das Gesicht des neuen Europa geformt. Die Grundprinzipien, die schließlich das neue Europa ordneten, trugen deutlich Metternichs Handschrift. Das Gleichgewicht der Mächte sollte dafür sorgen, dass keine Nation wieder die Hegemonie über den Kontinent erlangen konnte. Die Legitimität der angestammten Dynastien wurde wiederhergestellt, ein direkter Schlag gegen die revolutionären Ideale der Volkssouveränität. Und die Solidarität der Monarchen sollte künftige Revolutionen im Keim ersticken. Stellen Sie sich vor, wie radikal diese Ideen waren. Die Völker Europas sollten von ihren rechtmäßigen Herrschern regiert werden, unabhängig davon, was sie selbst wollten. Für Österreich war der Kongress ein diplomatischer Triumph. Die Monarchie erhielt nicht nur ihre Kerngebiete zurück, sondern gewann auch neue hinzu. Venetien und die Lombardei machten sie zu einer italienischen Macht. Der Vorsitz im neu geschaffenen Deutschen Bund stärkte ihre Position in Mitteleuropa. Galizien blieb österreichisch und durch geschickte Familienpolitik sicherte sich Wien Einfluss in Parma und Modena. Das Habsburgische Reich war nicht mehr das universale Reich Karls V., aber es war wieder eine respektierte Großmacht. Doch der wahre Genius des Wiener Systems lag in seiner Nachhaltigkeit. Die dort geschaffene Ordnung hielt, von kleineren Konflikten abgesehen, fast ein Jahrhundert lang. Europa erlebte die längste Friedensperiode seiner Geschichte. Stellen Sie sich vor, eine Generation von Europäern wuchs auf, die den Krieg nur aus Erzählungen kannte. Handel und Kultur blühten, Städte wuchsen und ein Netz von Eisenbahnen verband die Völker miteinander. Aber das System trug auch den Keim seines eigenen Untergangs in sich. Die nationalen Bewegungen, die 1815 unterdrückt worden waren, gewannen an Kraft. Die Ideen der Demokratie und Selbstbestimmung ließen sich nicht dauerhaft verdrängen. Das Wiener System hatte Europa Frieden gebracht. Aber es hatte auch die Probleme geschaffen, die schließlich zu seinem Zusammenbruch führen sollten. Kapitel 9: Revolutionäre Zeiten. Der Völkerfrühling von 1848. Stellen Sie sich einen Funken vor, der auf ein Pulverfass fällt und eine Explosion auslöst, die ganz Europa erschüttert. Dieser Funke war die Februarrevolution in Paris 1848 und das Pulverfass war die angestaute Unzufriedenheit von Millionen Menschen, die seit 30 Jahren unter dem starren System Metternichs gelebt hatten. Innerhalb weniger Wochen breiteten sich die revolutionären Flammen wie ein Lauffeuer über den gesamten Kontinent aus, von Berlin bis Budapest, von Mailand bis Prag. Für die Habsburger Monarchie bedeutete dieses Völkerfrühling genannte Jahr die schwerste Krise seit den Türkenkriegen. Die Zeichen der Zeit hatte das Wiener System völlig übersehen. Während Metternich noch davon träumte, die Uhren der Geschichte anzuhalten, brodelte es bereits unter der scheinbar ruhigen Oberfläche. Die Industrialisierung hatte neue gesellschaftliche Schichten geschaffen. Fabrikarbeiter, die in elenden Verhältnissen lebten, und ein aufstrebendes Bürgertum, das politische Mitsprache forderte. Gleichzeitig erwachten die Nationalitäten zu einem neuen Bewusstsein ihrer Identität. Deutsche träumten von einem geeinten Deutschland, Italiener von einem freien Italien, Ungarn von der Wiederherstellung ihrer historischen Verfassung. Der erste Schlag traf Wien am 13. März 1848. Stellen Sie sich vor, wie Tausende von Studenten und Bürgern vor die Hofburg zogen und politische Reformen forderten. Was als friedliche Demonstration begonnen hatte, eskalierte schnell zu blutigen Straßenkämpfen. Als die ersten Schüsse fielen und Demonstranten starben, war das Ende einer Ära besiegelt. Kaiser Ferdinand I., völlig überfordert von der Situation, opferte seinen allmächtigen Kanzler. Metternich, der Kutscher Europas, der über 30 Jahre lang die Geschicke des Kontinents gelenkt hatte, musste nach London fliehen. Verkleidet wie ein gewöhnlicher Bürger, in einem einfachen Reisewagen. Doch Wien war nur der Anfang. In Ungarn ergriff Lajos Kossuth die Initiative und riss das Parlament mit flammenden Reden mit sich. Die Ungarn forderten nicht nur Autonomie, sondern praktisch die Unabhängigkeit. In Italien erhoben sich Mailand und Venedig gegen die österreichische Herrschaft. Der greise Feldmarschall Radetzky musste sich mit seinen Truppen in die Festungen zurückziehen, während italienische Freiwillige Fuori i Tedeschi, hinaus mit den Deutschen, riefen. Selbst in Böhmen, das als besonders loyal galt, versammelten sich tschechische Intellektuelle in Prag zu einem Slawenkongress und träumten von einer föderativen Neuordnung der Monarchie. Die Situation schien hoffnungslos. Das Reich drohte auseinanderzubrechen, wie ein morsch gewordenes Gebäude. In Wien regierte praktisch die Straße. Der Kaiser war nach Innsbruck geflohen und überall entstanden Bürgerwehren und Nationalgarden. Die revolutionären Studenten kontrollierten die Universität und gaben radikale Zeitungen heraus. Arbeiter errichteten Barrikaden in den Vorstädten. Es schien, als wäre die habsburgische Herrschaft nach über 600 Jahren am Ende. Doch die Monarchie besaß Reserven, die ihre Feinde unterschätzt hatten. Das Heer blieb größtenteils loyal und geschickte Politiker nutzten die Gegensätze zwischen den verschiedenen revolutionären Gruppen aus. Der entscheidende Wendepunkt kam im Oktober 1848, als Feldmarschall Windischgrätz Wien mit Kanonen beschoss und die Revolution niederschlug. Stellen Sie sich das Drama vor. Die Kaiserstadt, die seit den Türkenkriegen keine Belagerung mehr erlebt hatte, wurde von den eigenen Truppen erobert. Gleichzeitig spielte sich in Ungarn ein blutiges Drama ab. Nach anfänglichen Erfolgen gegen die österreichischen Truppen rief Kossuth sogar die Republik aus und erklärte die Habsburger für abgesetzt. Doch die Monarchie fand einen mächtigen Verbündeten. Zar Nikolaus, der erste von Russland, schickte 200.000 Mann zu Hilfe. Die ungarische Armee, so tapfer sie auch kämpfte, konnte gegen diese Übermacht nicht bestehen. Die Revolution von 1848 scheiterte, aber sie veränderte alles. Kaiser Ferdinand dankte ab und sein 18-jähriger Neffe Franz Josef bestieg den Thron. Ein junger Mann, der die Lehren dieser Krise nie vergessen sollte. Das alte System Metternichs war tot. Aber was an seine Stelle treten sollte, blieb zunächst unklar. Die nationalen Probleme waren nicht gelöst, sondern nur vertagt. Die Revolution hatte gezeigt, dass die Völker der Monarchie nicht mehr bereit waren, sich ohne Widerspruch regieren zu lassen. Ein neuer Weg musste gefunden werden. Kapitel 10. Die neue Ära, Transformation und Modernisierung, 1848 bis 1667. Stellen Sie sich einen 18-jährigen jungen Mann vor, der an einem kalten Dezembermorgen des Jahres 1848 in der erzbischöflichen Residenz von Olmütz eine Krone erhält, die schwerer wiegt als alle Kronen der Welt. Franz Josef Czetentyjadze, ein Name, der für die nächsten 68 Jahre untrennbar mit dem Schicksal der Donaumonarchie verbunden sein sollte, bestieg den Thron inmitten der größten Krise, die das Habsburgerreich je erlebt hatte. Revolutionen loderten noch in Ungarn und Italien, die Staatsfinanzen waren zerrüttet und das Vertrauen in die Monarchie war erschüttert. Doch dieser junge Kaiser sollte beweisen, dass er aus den Fehlern seiner Vorgänger gelernt hatte und bereit war, das Reich von Grund auf zu erneuern. Die erste große Lektion, die Franz Josef aus der Revolution von 1848 zog, war die Erkenntnis, dass das alte System der absoluten Monarchie nicht mehr funktionierte. Die Völker seiner Monarchie wollten nicht mehr stumme Untertanen sein. Sie verlangten Rechte, Repräsentation und Respekt für ihre nationalen Eigenarten. Doch wie sollte ein Vielvölkerreich regiert werden, in dem Deutsche neben Ungarn, Tschechen neben Italienern, Polen neben Kroaten lebten? Wie konnte man all diese unterschiedlichen Wünsche und Hoffnungen unter einen Hut bringen, ohne dass das Reich auseinanderfiel? Die Antwort war eine schrittweise, aber radikale Modernisierung. Unterschied als sein Großonkel Joseph II., der alle Reformen auf einmal durchsetzen wollte, ging Franz Josef behutsam vor. Er verstand, dass Wandel nur dann dauerhaft war, wenn er von den Menschen akzeptiert wurde. Die Leibeigenschaft, die schon Joseph II. Abgeschafft, aber teilweise wieder eingeführt worden war, wurde endgültig beseitigt. Millionen von Bauern wurden zu freien Bürgern, konnten ihr Land verlassen, Handel treiben und ihre Kinder erziehen lassen. Stellen Sie sich vor, was diese Befreiung für Menschen bedeutete, deren Familien jahrhundertelang an die Scholle gebunden gewesen waren. Die Modernisierung erfasste alle Bereiche des Lebens. Ein einheitliches Rechtssystem ersetzte das Wirrwarr alter Privilegien und lokaler Traditionen. Die Presse erhielt mehr Freiheiten, die Zensur wurde gelockert und zum ersten Mal konnten die Menschen ihre Meinung öffentlich äußern, ohne Verfolgung fürchten zu müssen. Universitäten und Schulen wurden reformiert, neue Bildungseinrichtungen gegründet. Das Ziel war klar. Aus Untertanen sollten mündige Bürger werden, die das Reich durch ihre Bildung und ihren Fleiß stärkten. Besonders dramatisch war die wirtschaftliche Transformation, die industrielle Revolution, die in England und Frankreich bereits seit Jahrzehnten das gesellschaftliche Leben umwälzte, erreichte nun auch die Habsburger Monarchie. Dampfmaschinen ratterten in neuen Fabriken. Eisenbahnen durchzogen das Land wie silberne Adern und Telegrafenleitungen verbanden die entferntesten Winkel des Reiches miteinander. Wien verwandelte sich von einer barocken Residenzstadt in eine moderne Industriemetropole. Stellen Sie sich vor, wie sich das Leben der Menschen veränderte, als sie plötzlich in wenigen Stunden Strecken zurücklegen konnten, für die ihre Großväter noch tagelang gebraucht hatten. Die Öffnung der Märkte brachte ungeahnte Möglichkeiten. Böhmische Glasbläser verkauften ihre Ware bis nach Amerika. Ungarische Landwirte exportierten Getreide nach Westeuropa. Und Wiener Banken finanzierten Projekte vom Balkan bis zur Adria. Das Reich wurde zu einem einheitlichen Wirtschaftsraum, in dem Kapital, Waren und Menschen frei zirkulieren konnten. Diese wirtschaftliche Integration war vielleicht erfolgreicher als alle politischen Bemühungen um die Einheit der Monarchie. Doch die größte Herausforderung blieb die nationale Frage. Die Revolution hatte gezeigt, dass die traditionelle Antwort, deutsche Dominanz und Germanisierung, nicht mehr funktionierte. Die Ungarn hatten bewiesen, dass sie bereit waren, für ihre Autonomie zu sterben. Die Italiener sehnten sich nach der Einheit mit dem entstehenden Königreich Italien. Selbst die als besonders loyal geltenden Böhmen erwachten zu einem neuen tschechischen Nationalbewusstsein. Franz Josef erkannte, dass er einen völlig neuen Weg finden musste. Das Oktoberdiplom von 1860 war ein erster Versuch, den verschiedenen Nationalitäten mehr Selbstverwaltung zu gewähren. Es folgte das Februarpatent von 1861, das einen Reichsrat mit Vertretern aller Kronländer schuf. Doch diese Halbherzigkeiten befriedigten niemanden. Die Ungarn boykottierten das neue Parlament, die Italiener revoltierten weiter und die deutschen Liberalen forderten eine konstitutionelle Monarchie nach westeuropäischem Vorbild. Der Wendepunkt kam mit den außenpolitischen Katastrophen der 1860er Jahre, der Verlust der Lombardei 1859 und die vernichtende Niederlage gegen Preußen bei König Graetz 1866 machten deutlich, dass die alte Politik gescheitert war. Franz Josef musste erkennen, dass er sein Reich nur retten konnte, wenn er bereit war, es grundlegend zu verändern. Die Zeit war reif für den großen Kompromiss, der das Reich in eine völlig neue Richtung lenken sollte. Kapitel 11. Die Doppelmonarchie. Geburt eines neuen Staates. 1867. Stellen Sie sich einen Moment vor, der das Schicksal von 50 Millionen Menschen verändert. Es ist der 8. Juni 1867. Und in der Matthiaskirche zu Buda erklingen die uralten Klänge der ungarischen Krönungsmusik. Franz Josef I., der Kaiser von Österreich, wird nun auch zum König von Ungarn gekrönt. Aber dies ist keine gewöhnliche Zeremonie. Mit dieser Krönung wird ein völlig neues Staatsgebilde geboren, die österreichisch-ungarische Doppelmonarchie. Was an diesem Tag geschieht, ist mehr als nur ein politischer Kompromiss. Es ist ein revolutionäres Experiment, das zwei Nationen unter einer Krone vereint und dabei beiden ihre Eigenständigkeit bewahrt. Der Weg zu diesem historischen Moment war gepflastert mit Niederlagen und Demütigungen. Die katastrophale Schlacht von König Graetz im Jahr 1866 hatte nicht nur die österreichische Armee vernichtet, sondern auch den letzten Traum von einer deutschen Vorherrschaft der Habsburger begraben. Preußen? Unter Otto von Bismarck hatte Österreich aus Deutschland hinausgedrängt und damit eine jahrhundertealte Tradition beendet. Franz Josef stand vor den Trümmern seiner Außenpolitik und musste erkennen, dass sein Reich nur überleben konnte, wenn es sich grundlegend wandelte. In dieser Stunde der Not erwies sich die ungarische Nation als unerwarteter Retter. Seit der niedergeschlagenen Revolution von 1848 hatten die Ungarn in stummer Opposition zu Wien gestanden. Sie weigerten sich, an der Verwaltung des Reiches teilzunehmen, boykottierten das Parlament und träumten von ihrer wiedererlangten Unabhängigkeit. Doch nun, da Österreich geschwächt war, erkannten kluge ungarische Politiker wie Ferenc Dek und Gyula Andrassy eine einmalige Chance. Sie konnten ihre Autonomie nicht durch Revolution, sondern durch Verhandlung erreichen. Der geniale Kompromiss, der schließlich gefunden wurde, war so einfach wie revolutionär. Das Habsburgerreich sollte in zwei gleichberechtigte Hälften geteilt werden. Die österreichische Reichshälfte, Cisleithanien, und die ungarische Reichshälfte, Transleithanien. Beide Teile würden ihre eigenen Parlamente, ihre eigenen Regierungen und ihre eigenen Verwaltungen haben. Nur drei Ministerien sollten gemeinsam bleiben: Außenpolitik, Verteidigung und die gemeinsamen Finanzen. Franz Josef würde in Personalunion beide Reichshälften regieren, als Kaiser von Österreich und als König von Ungarn. Stellen Sie sich vor, welche Begeisterung diese Nachricht in Budapest auslöste. Nach 18 Jahren der Unterdrückung erhielten die Ungarn endlich wieder ihre eigene Verfassung, ihr eigenes Parlament und das Recht, ihre inneren Angelegenheiten selbst zu regeln. Die ungarische Sprache wurde gleichberechtigt, neben dem Deutschen. Ungarische Offiziere konnten wieder Karriere machen. Und die stolze ungarische Nation konnte ihre Traditionen frei leben. Budapest, lange Zeit nur die zweite Stadt der Monarchie, wurde nun zur Hauptstadt eines Königreichs, das sich von den Karpaten bis zur Adria erstreckte. Doch der Ausgleich war mehr als nur eine ungarische Angelegenheit. Er veränderte das gesamte Gefüge der Monarchie. Die österreichische Reichshälfte musste sich nun ebenfalls neu organisieren. Ein modernes Parlament wurde geschaffen, eine liberale Verfassung verabschiedet und die Grundrechte der Bürger garantiert. Zum ersten Mal in der Geschichte der Habsburger erhielten die Völker des Reiches echte politische Mitspracherechte. Deutsche und Tschechen, Polen und Italiener, Slowenen und Kroaten, alle konnten nun ihre Vertreter in das Wiener Parlament entsenden. Die Transformation war atemberaubend. Denken Sie an die Symbolkraft dieses Wandels. Ein absoluter Kaiser wurde zu einem konstitutionellen Monarchen, ein zentralistischer Staat zu einer föderativen Konstruktion, ein deutsches Übergewicht zu einem Gleichgewicht der Nationalitäten. Das neue System war so kompliziert, dass Spötter behaupteten, nur drei Menschen könnten es verstehen. Ein Genie, ein Wahnsinniger und ein toter Österreicher. Aber es funktionierte. Die Doppelmonarchie war ein Unikum in der europäischen Geschichte. Nirgendwo sonst gab es einen Staat, der zwei gleichberechtigte Nationen unter einer Krone vereinte. Nirgendwo sonst wurde ein so komplexes System nationaler Autonomie entwickelt. Die Lösung war nicht perfekt. Die slawischen Völker fühlten sich benachteiligt und die Spannungen zwischen den Nationalitäten blieben bestehen. Aber zum ersten Mal seit der Revolution von 1848 herrschte wieder Ruhe im Reich. Wirtschaftlich erwies sich der Ausgleich als Segen. Die Zollunion zwischen beiden Reichshälften schuf einen großen Binnenmarkt, der von Schlesien bis Dalmatien, von Galizien bis Tirol reichte. Investitionen flossen, Handel blühte und beide Hauptstädte erlebten einen ungeahnten Aufschwung. Wien wurde zur Drehscheibe des internationalen Finanzwesens, Budapest zur modernen Industriemetropole. Der Ausgleich von 1867 rettete nicht nur die Habsburger Monarchie. Er verlieh ihr eine neue Dynamik und eine neue Legitimität. Aus dem alten Kaisertum war ein moderner Bundesstaat geworden. Aus absolutistischen Untertanen waren selbstbewusste Bürger geworden. Das Experiment der Doppelmonarchie konnte beginnen. Kapitel 12. Goldenes Zeitalter, Kultur und Fortschritt. 1867 bis 1914. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die Morgensonne über die prächtigen Boulevards von Wien und Budapest scheint, wo in den Kaffeehäusern Intellektuelle über die neuesten wissenschaftlichen Entdeckungen debattieren, während in den Opernhäusern die unsterblichen Melodien von Johann Strauss und Franz Lehár erklingen. Dies war die Belle Époque der Donaumonarchie. Jene goldenen Jahrzehnte zwischen dem Ausgleich von 1967 und dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, in denen die österreichisch-ungarische Monarchie eine kulturelle und wirtschaftliche Blüte erlebte, die ihresgleichen suchte. Die Transformation war atemberaubend. Wien, einst die barocke Residenzstadt absolutistischer Kaiser, verwandelte sich in eine moderne Weltmetropole. Die alten Stadtmauern wurden geschleift und an ihrer Stelle entstand die Ringstraße, jener prachtvolle Boulevard, der bis heute das Gesicht der Stadt prägt. Denken Sie an die Erregung der Wiener, als sie sahen, wie monumentale Bauten aus dem Boden wuchsen. Die neue Oper, das Burgtheater, das Parlament, die Universität. Jedes Gebäude war ein Manifest des neuen Selbstbewusstseins. Ein steinernes Zeugnis dafür, dass die Monarchie nicht nur überlebt, sondern triumphiert hatte. Parallel dazu erlebte Budapest eine noch dramatischere Verwandlung. Die einst verschlafene Donaustadt wurde zur modernen Hauptstadt eines selbstbewussten Königreichs. Die prachtvolle Kettenbrücke verband Buda und Pest zu einer Einheit, während die neue Oper und das monumentale Parlament die Ambitionen der ungarischen Nation verkörperten. Als 1896 das 1000-jährige Jubiläum der ungarischen Landnahme gefeiert wurde, präsentierte sich Budapest als eine der modernsten Städte Europas. Mit elektrischer Straßenbeleuchtung, mit der ersten kontinentalen U-Bahn und mit einer Architektur, die Paris und London Konkurrenz machte. Die wirtschaftliche Dynamik war beispiellos. Die Doppelmonarchie wurde zu einem einheitlichen Wirtschaftsraum von 676.000 Quadratkilometern mit über 50 Millionen Einwohnern. Der drittgrößte Markt Europas nach Deutschland und Russland. Stellen Sie sich vor, wie sich das Leben der Menschen veränderte. Ein Geschäftsmann konnte morgens in Wien frühstücken, mittags in Budapest verhandeln und abends in Prag dinieren. Die Eisenbahn hatte Entfernungen schrumpfen lassen, die einst unüberwindbar schienen. Diese Zeit brachte auch eine kulturelle Renaissance hervor, die die Welt bereicherte. In den Wiener Salons trafen sich die brillantesten Köpfe der Zeit. Sigmund Freud revolutionierte das Verständnis der menschlichen Psyche, während Gustav Klimt und die Secession neue Wege in der Kunst beschritten. Die Musik erreichte Höhen, die nie wieder erreicht wurden. Denken Sie an die Walzer von Johann Strauss, die Operetten von Franz Lehár oder die symphonischen Meisterwerke von Gustav Mahler und Anton Bruckner. Wien wurde zum Mekka der Musikliebhaber aus aller Welt. Aber auch die Wissenschaften blühten. Die Universität Wien war eine der angesehensten Europas und österreichische Forscher machten bahnbrechende Entdeckungen. Ludwig Boltzmann legte die Grundlagen der modernen Physik, während Ernst Mach die Philosophie der Wissenschaft revolutionierte. In den Laboratorien und Hörsälen der Monarchie entstanden Ideen, die das 20. Jahrhundert prägen sollten. Das gesellschaftliche Leben erreichte eine Raffinesse, die legendär wurde. Die Wiener Kaffeehauskultur entwickelte sich zu einer Institution, die weit über die Grenzen der Stadt hinaus bewundert wurde. Stellen Sie sich vor, wie in diesen eleganten Räumen Schriftsteller ihre Romane schrieben, Journalisten ihre Artikel verfassten und Politiker ihre Intrigen spannen. Das Kaffeehaus war Büro, Club und Salon zugleich, ein Mikrokosmos der multikulturellen Monarchie. Doch diese Blütezeit war nicht ohne ihre Schatten. Unter der glänzenden Oberfläche brodelte es gewaltig. Die Nationalitätenfrage, die durch den Ausgleich scheinbar gelöst worden war, erwies sich als komplexer denn je. Die Tschechen forderten einen ähnlichen Status wie die Ungarn. Die Südslawen träumten von einem eigenen Staat und die Polen hofften auf die Wiederherstellung ihrer nationalen Unabhängigkeit. Gleichzeitig entstanden neue politische Bewegungen, die das alte System in Frage stellten. Der Antisemitismus, der im Wien Karl Lüegers Salon fähig wurde, war ein düsterer Vorbote kommender Katastrophen. Die Sozialdemokratie gewann an Stärke und forderte fundamentale gesellschaftliche Reformen. Und in den Arbeitervierteln der großen Städte entstanden revolutionäre Zellen, die das Ende der Monarchie herbeisehnten. Trotz all dieser Spannungen strahlte die Donaumonarchie am Vorabend des Ersten Weltkriegs eine Kraft und Vitalität aus, die ihre Zeitgenossen optimistisch in die Zukunft blicken ließ. Niemand ahnte, dass diese glanzvolle Welt bereits am Abgrund stand und dass ein einziger Schuss in Sarajevo das Ende einer Epoche einläuten würde. Die Belle Époque der Habsburger war zu Ende, bevor sie wirklich begriffen hatten, dass sie gelebt hatten. Kapitel 13. Der fatale Schuss. Weg in die Katastrophe. 1914. Stellen Sie sich einen strahlenden Sommertag vor, an dem die Sonne über den Dächern von Sarajevo steht und nichts darauf hindeutet, dass in wenigen Stunden die Welt aus den Fugen geraten wird. Es ist der 28. Juni 1914, ein Tag, der als gewöhnlicher Staatsbesuch beginnt und als Auftakt zur größten Katastrophe der Menschheitsgeschichte enden wird. Erzherzog Franz Ferdinand, der Thronfolger der Donaumonarchie, fährt durch die Straßen der bosnischen Hauptstadt, um Militärmanöver zu inspizieren. In der Menge stehen Menschen, die ihn bejubeln, aber auch andere, die seinen Tod herbeisehnen. Unter ihnen ein 19-jähriger serbischer Nationalist namens Gavrilo Princip, dessen Finger sich um einen Revolver krampfen. Die Ironie des Schicksals wollte es, dass ausgerechnet dieser Mann sterben musste, der als einziger in der Habsburger Familie eine Vision für die Zukunft der Monarchie hatte. Franz Ferdinand war kein reaktionärer Prinz alten Schlages, sondern ein Reformer, der die Nationalitätenfrage durch einen föderativen Umbau des Reiches lösen wollte. Seine Pläne sahen vor, den Slawen eine gleichberechtigte Stellung neben Deutschen und Ungarn zu geben. Ein Trialismus, der das Pulverfass Balkan hätte entschärfen können. Doch genau diese Vision machte ihn zum Todfeind der serbischen Nationalisten, die in einem starken, zufriedenen, slawischen Volksteil der Monarchie eine Bedrohung für ihre Träume von einem Großserbien sahen. Der Morgen des 28. Juni begann mit einem gescheiterten Attentat. Ein Terrorist namens Nedeljko Šabrinović warf eine Bombe auf den Wagen des Erzherzogs, verfehlte ihn aber und verletzte stattdessen Offiziere des Gefolges. Franz Ferdinand, der Todesmut und Gleichmut in Person, bestand darauf, die verwundeten Männer im Krankenhaus zu besuchen. Stellen Sie sich vor, wie das Schicksal in diesem Moment seine unsichtbaren Fäden spann. Der Fahrer verfuhr sich, hielt direkt vor einem Café, in dem Gavrilo Princip saß, und gab dem jungen Terroristen so eine zweite, unerwartete Chance. Zwei Schüsse hallten durch die Straße und mit ihnen zerbrach eine Welt. Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie starben binnen Minuten und ihre letzten Worte: Sophie, Sophie, stirb nicht, bleib am Leben für unsere Kinder, wurden zu einem Symbol für das Ende einer Epoche. Was in Sarajevo starb, war mehr als nur ein Thronfolger. Es war die letzte Hoffnung auf eine friedliche Reform der Monarchie und damit vielleicht auch die letzte Chance, den kommenden Weltkrieg zu verhindern. Die Nachricht von dem Attentat verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch Europa. In Wien herrschte zunächst eine eigenartige Ruhe. Franz Ferdinand war nie besonders beliebt gewesen und viele Höflinge hatten ihn als störenden Querdenker betrachtet. Doch diese Ruhe war trügerisch. In den Räumen der Hofburg und des Ballhausplatzes begannen sofort fieberhafte. Für die Balkanhäter in der Wiener Militärpartei war das Attentat das perfekte Ereignis, um endlich mit Serbien abzurechnen. Die Juli-Krise, die nun folgte, war wie ein tödlicher diplomatischer Tanz, bei dem jeder Schritt die Menschheit näher an den Abgrund führte. General Konrad von Hötzendorf, der Generalstabschef, drängte auf einen sofortigen Krieg gegen Serbien. Außenminister Leopold Berchtold schwankte zwischen Mäßigung und Rache. Kaiser Franz Josef, mittlerweile 84 Jahre alt und müde, sehnte sich nach Ruhe, aber auch nach einer letzten großen Geste, die das Prestige seiner Monarchie wiederherstellen könnte. Die entscheidende Frage war: Würde Deutschland Österreich-Ungarn unterstützen? Kaiser Wilhelm II. Gab die verhängnisvolle Blanko-Vollmacht, eine bedingungslose Zusicherung deutscher Unterstützung, die als Blankoscheck in die Geschichte eingehen sollte. Stellen Sie sich vor, wie sich die europäischen Kanzleien in diesen Julitagen in Kriegslaboratorien verwandelten, in denen Diplomaten wie Chemiker tödliche Mischungen brauten. Das österreichische Ultimatum an Serbien vom 23. Juli 1914 war so scharf formuliert, dass es praktisch unerfüllbar war. Die serbische Regierung akzeptierte fast alle Punkte. Doch das eine Zugeständnis, das sie verweigerte, österreichische Beamte bei der Untersuchung des Attentats in Serbien einzusetzen, reichte Wien als Kriegsgrund. Am 28. Juli, exakt einen Monat nach den Schüssen von Sarajevo, erklärte Österreich-Ungarn Serbien den Krieg. Was folgte, war der Kollaps des europäischen Bündnissystems wie ein Kartenhaus. Russland mobilisierte zum Schutz seines slawischen Brudervolkes. Deutschland erklärte Russland den Krieg. Frankreich wurde hineingezogen und als deutsche Truppen durch Belgien marschierten, trat auch England in den Krieg ein. Innerhalb einer Woche hatte sich ein regionaler Konflikt in einen Weltkrieg verwandelt. Die Verantwortung für diese Katastrophe lag nicht allein bei einer Nation. Doch die österreichisch-ungarische Monarchie trug eine besondere Schuld. Sie hatte den Frieden Europas für eine regionale Machtdemonstration aufs Spiel gesetzt. Die beiden Schüsse von Sarajevo hallten um die Welt und läuteten das Ende nicht nur des langen 19. Jahrhunderts ein, sondern auch das Ende der Donaumonarchie selbst. Kapitel 14: Der große Krieg. Kampf ums Überleben. 1914 bis 1918. Stellen Sie sich vor, wie an einem strahlenden Augustmorgen des Jahres 1914 Hunderttausende von jungen Männern in feldgrauen und blauen Uniformen zu den Bahnhöfen marschierten, während jubelnde Menschenmengen ihnen Blumen zuwarfen und patriotische Lieder sangen. Nach Paris, swingen die deutschen Soldaten. Nach Berlin, Srenja antworteten die französischen. Nach Petersburg, Srenja die österreichischen Truppen. Alle glaubten, sie würden zu Weihnachten wieder zu Hause sein. Alle waren überzeugt, dass dieser Krieg ein kurzes, glorreiches Abenteuer werden würde. Niemand ahnte, dass sie in die Hölle marschierten und dass viele von ihnen nie wieder heimkehren würden. Für die österreichisch-ungarische Monarchie begann der große Krieg mit einem fatalen Missverständnis. Die Wiener Militärführung hatte geglaubt, sie führe einen begrenzten Krieg gegen das kleine Serbien, unterstützt von ihrem mächtigen deutschen Verbündeten. Stattdessen fand sich die Donaumonarchie plötzlich in einem Mehrfrontenkrieg wieder, der ihre begrenzten Ressourcen weit über das Erträgliche hinaus belastete. Im Süden kämpften österreichische Truppen gegen serbische Bauernkrieger, die jeden Hügel und jedes Tal ihrer Heimat kannten. Im Osten rollten russische Armeen in Galizien ein und im Südwesten drohten italienische Angriffe über die Alpen. Die ersten Schlachten offenbarten schonungslos die Schwächen der Monarchie. Bei Seer und Kolubara erlitten die österreichischen Truppen gegen die Serben demütigende Niederlagen. Die stolze KUK-Armee, die in den Paraden auf der Wiener Ringstraße so imposant ausgesehen hatte, erwies sich als ein bunter Flickenteppich verschiedener Nationalitäten, die oft nicht einmal dieselbe Sprache sprachen. Deutsche Offiziere schrien Befehle auf Deutsch, während tschechische, polnische und kroatische Soldaten sie nicht verstanden. Stellen Sie sich das Chaos vor, wenn inmitten einer Schlacht der Dolmetscher fehlte. Noch katastrophaler war die Lage an der russischen Front. In Galizien, dem Kronland der Krone, erlebte die Monarchie ihre schwersten Niederlagen. Die russische Dampfwalze überrollte die österreichischen Linien, eroberte Lemberg und drang bis zu den Karpaten vor. Hunderttausende von Soldaten gerieten in Gefangenschaft. Ganze Divisionen lösten sich auf. General Brusilov, der brillante russische Feldherr, führte eine Offensive, die der österreichischen Armee fast den Todesstoß versetzte. Nur das Eingreifen deutscher Truppen verhinderte den völligen Kollaps. Die Belastung des Krieges zehrte an den Grundfesten der Gesellschaft. Was als patriotischer Enthusiasmus begonnen hatte, verwandelte sich schnell in gähnende Kriegsmüdigkeit. Die Versorgung brach zusammen, Lebensmittel wurden rationiert und in den Städten entstanden endlose Schlangen vor den Geschäften. Stellen Sie sich vor, wie sich das Leben der Menschen veränderte. Frauen, die nie zuvor gearbeitet hatten, standen plötzlich in den Rüstungsfabriken. Kinder sammelten Metall für die Kriegsproduktion. Alte Männer übernahmen die Arbeit, die früher junge Soldaten getan hatten. Besonders tragisch war das Schicksal der verschiedenen Nationalitäten der Monarchie. Tschechische und polnische Soldaten, die gegen Russland kämpfen sollten, liefen massenhaft zu den Feinden über. Sie bildeten eigene Legionen. Die tschechoslowakische Legion in Russland wurde zu einer eigenen Armee, die für die Unabhängigkeit ihres Volkes kämpfte. Die Südslawen sympathisierten offen mit Serbien und selbst loyale Ungarn begannen zu murren, als die Verluste immer höher stiegen. Kaiser Franz Josef, der Symbolfigur der Monarchie, versuchte verzweifelt, die Einheit des Reiches zu bewahren. Doch der alte Herr war 84 Jahre alt, als der Krieg begann und die Last der Ereignisse drückte schwer auf seinen Schultern. Stellen Sie sich vor, wie es für ihn war, täglich die Listen der Gefallenen zu lesen, die Berichte über verlorene Schlachten zu studieren und zu erleben, wie sein Lebenswerk vor seinen Augen zerbrach. Als er am 21. November 1916 starb, war es, als würde mit ihm eine ganze Epoche zu Grabe getragen. Sein Nachfolger Karl I., ein junger Mann von erst 29 Jahren, erbte ein zerbröckelndes Reich. Karl erkannte sofort, dass nur ein Separatfrieden die Monarchie retten konnte. Aber es war bereits zu spät. Die Sixtus-Affäre, bei der geheime Friedensverhandlungen mit Frankreich bekannt wurden, diskreditierten ihn bei den deutschen Verbündeten, ohne die erwünschten Ergebnisse zu bringen. Das Jahr 1917 brachte neue Hoffnungen und neue Enttäuschungen. Die russische Revolution schien die Ostfront zu entlasten. Aber gleichzeitig traten die USA in den Krieg ein und verschoben das Kräfteverhältnis endgültig zugunsten der Entente. Präsident Wilsons 14 Punkte, die das Selbstbestimmungsrecht der Völker proklamierten, wirkten wie eine Bombe in der multinationalen Monarchie. Plötzlich träumten alle unterdrückten Nationalitäten von ihrer eigenen Unabhängigkeit. Die Italienfront wurde zu einem Albtraum aus Eis und Blut. In den Schützengräben der Isonzofront starben Hunderttausende für ein paar Meter unwirtlichen Gebirges. Die 12 Isonzo-Schlachten verwandelten das schöne Görzer Land in eine Mondlandschaft aus Kratern und Stacheldraht. Bei Caporetto gelang den österreichischen Truppen noch einmal ein spektakulärer Sieg, aber es war der letzte Erfolg einer sterbenden Armee. Als 1918 die deutsche Westfront zusammenbrach, war auch das Schicksal der Donaumonarchie besiegelt. Die Völker der Monarchie erklärten nacheinander ihre Unabhängigkeit. Die Tschechen und Slowaken gründeten die Tschechoslowakei, die Südslawen schlossen sich zu Jugoslawien zusammen, die Polen erwachten zu neuem Leben. Kaiser Karl verzichtete schließlich auf jeden Anteil an den Staatsgeschäften. Eine Formulierung, die kein Thronverzicht war, aber das Ende der Monarchie bedeutete. Kapitel 15. Das Ende der Monarchie. Zerfall und Vermächtnis. 1918 heute. Stellen Sie sich vor, Sie wandeln durch die menschenleeren Korridore der Wiener Hofburg an einem kalten Novembermorgen des Jahres 1918. Die vergoldeten Salons, die einst das Herz eines Weltreiches bildeten, sind plötzlich verstummt. Keine Höflinge eilen mehr durch die Gänge. Keine kaiserlichen Befehle hallen durch die Räume. Kaiser Karl I. sitzt in seinem Arbeitszimmer und starrt auf ein Dokument, das das Ende von 600 Jahren Habsburger Herrschaft besiegelt. Draußen auf der Ringstraße ziehen revolutionäre Arbeiter mit roten Fahnen vorbei und rufen: Nieder mit den Habsburgern! Das Reich, das einst von der Adria bis zu den Karpaten reichte, zerfällt wie ein morsches Gebäude. Und niemand kann den Einsturz mehr aufhalten. Der Zusammenbruch kam mit einer Geschwindigkeit, die selbst pessimistische Beobachter überraschte. Am 16. Oktober 1918 verkündete Kaiser Karl das Völkermanifest, das den Umbau der Monarchie in einen Bundesstaat versprach. Doch es war zu spät, viel zu spät. Die Völker der Monarchie hatten bereits ihre eigenen Wege eingeschlagen. In Prag rief die Nationalversammlung die Tschechoslowakische Republik aus, in Krakau entstand ein polnischer Nationalrat und in Zagreb proklamierten die Südslawen ihren Anschluss an Serbien. Stellen Sie sich vor, wie dramatisch es war. Ein Reich, das seit Jahrhunderten bestanden hatte, löste sich binnen weniger Wochen in seine Bestandteile auf. Der letzte Akt spielte sich in Wien ab. Am 11. November 1918 verzichtete Kaiser Karl auf jeden Anteil an den Staatsgeschäften. Eine sorgfältig gewählte Formulierung, die technisch gesehen keine Abdankung war, aber das praktische Ende der Monarchie bedeutete. Die Deutsch-Österreicher riefen ihre eigene Republik aus und träumten vom Anschluss an das neue demokratische Deutschland. Die Ungarn errichteten unter Béla Kun eine Räterepublik nach sowjetischem Vorbild. Das jahrhundertealte Reich existierte buchstäblich über Nacht nicht mehr. Die Friedenskonferenz von Saint-Germain 1919 war für Österreich das, was Versailles für Deutschland war. Eine demütigende Abrechnung mit der Vergangenheit. Die Siegermächte zerschlugen die Donaumonarchie endgültig und schufen aus ihren Trümmern neue Nationalstaaten. Die Tschechoslowakei erhielt die reichen Industriegebiete Böhmens und Mährens, Polen bekam Galizien, Rumänien übernahm Siebenbürgen und Italien sicherte sich Südtirol und Triest. Was von Österreich übrig blieb, war ein Rumpfstaat von der Größe Bayerns, eine Republik wider Willen, wie ihre Bewohner bitter sagten. Doch das wahre Tragödie lag nicht nur im politischen Zerfall, sondern im wirtschaftlichen Chaos, das folgte. Die Donaumonarchie war ein organisch gewachsener Wirtschaftsraum gewesen, in dem sich die verschiedenen Regionen perfekt ergänzt hatten. Böhmen lieferte Industriegüter, Ungarn Getreide, Galizien Öl und die Alpenländer Holz und Wasserkraft. Plötzlich verliefen durch diesen natürlichen Wirtschaftsraum neue Grenzen mit Zollschranken und Handelsbarrieren. Stellen Sie sich vor, ein Wiener Fabrikant konnte nicht mehr Kohle aus Böhmen beziehen, ein Prager Unternehmer keine Maschinen aus Wien kaufen. Das Ergebnis war eine verheerende Wirtschaftskrise, die alle Nachfolgestaaten erfasste. Die menschlichen Tragödien waren unermesslich. Millionen von Menschen fanden sich plötzlich als Minderheiten in fremden Staaten wieder. Deutsche in der Tschechoslowakei, Ungarn in Rumänien, Österreicher in Italien, sie alle erlebten, wie aus ihren Heimatorten fremde Orte wurden. Beamte, die ihr ganzes Leben der Monarchie gedient hatten, verloren ihre Pensionen. Offiziere der QK-Armee fanden sich arbeitslos wieder. Ganze Gesellschaftsschichten, die ihre Identität aus der Zugehörigkeit zum Reich gezogen hatten, stürzten in eine existenzielle Krise. Besonders tragisch war das Schicksal der jüdischen Bevölkerung. Unter der Monarchie hatten Juden trotz aller Diskriminierung eine relative Sicherheit genossen und eine blühende Kultur entwickelt. Die neuen Nationalstaaten brachten einen aggressiveren Antisemitismus mit sich, der schließlich in der Katastrophe des Holocaust mündete. Das tolerante, multikulturelle Wien der Jahrhundertwende verwandelte sich in das hasserfüllte Wien der Zwischenkriegszeit. Doch nicht alles war Untergang und Tragödie. Die Auflösung der Monarchie befreite auch Energien und Talente, die zuvor unterdrückt worden waren. Die neuen Nationalstaaten entwickelten ihre eigenen Kulturen und Identitäten. Prag wurde zu einem Zentrum der modernen Architektur. Warschau erlebte eine kulturelle Renaissance und selbst das kleine Österreich brachte in der Zwischenkriegszeit bedeutende Denker wie Ludwig Wittgenstein und den Wiener Kreis hervor. Das Erbe der Donaumonarchie lebt bis heute fort, oft auf überraschende Weise. Die Europäische Union mit ihrer Vielfalt der Sprachen und Kulturen unter einem gemeinsamen Dach erinnert an das alte Reich. Viele Institutionen und Traditionen der Nachfolgestaaten haben ihre Wurzeln in der habsburgischen Zeit. Die Wiener Kaffeehauskultur ist zum UNESCO-Weltkulturerbe geworden und die Musik der Monarchie erklingt in Konzertsälen von New York bis Tokio. Vielleicht war die größte Leistung der Donaumonarchie nicht ihre politische Organisation, sondern ihr kulturelles Vermächtnis. Sie bewies, dass verschiedene Völker und Kulturen friedlich zusammenleben können, auch wenn dieses Experiment letztendlich scheiterte. In einer Zeit, in der Europa wieder vor der Herausforderung steht, Einheit in Vielfalt zu schaffen, bleibt die Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie eine faszinierende Studie über die Möglichkeiten und Grenzen multinationaler Staatsgebilde. Ihr Ende war das Ende einer Welt, aber auch der Beginn einer neuen.